Hi, die folgende Podcast-Episode haben wir bereits am 18. Januar aufgezeichnet. Es geht um Religion in Südafrika und vor allem um Mohsin Hendricks, den wohl ersten offen schwulen Imam. Nun aber wurde Hendricks am 15. Februar in Südafrika erschossen. Ich habe mich gemeinsam mit Tycho Schildbach, dem Interviewgast in dieser Folge, dazu entschieden, das Gespräch trotzdem so zu veröffentlichen. Denn dieser Mord zeigt nochmals eindrücklich, wie dramatisch schlecht die Situation für queere Menschen in Südafrika trotz der liberalen Gesetze ist. Unsere Gedanken sind bei der Familie und Freunden von Mohsin Hendricks und allen Menschen, die wegen ihrer Sexualität oder Religion Gewalt erleben.
Also generell gilt für Südafrika, was für die meisten afrikanischen Länder tatsächlich gilt, also dass Religion eine viel größere Rolle spielt, als wir es in Deutschland kennen. Tatsächlich war Südafrika das erste Land der Welt, das 1996 die Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung verboten hat. Er kann er selber sein, er ist Muslim, er will Muslim sein, aber er ist eben auch schwul.
Afrika. 55 Länder. Konstruktiv und differenziert. Das ist der 55 Countries Podcast mit Julian Hilgers.
Hi und herzlich willkommen zu Folge 56 von 55 Countries. Religion spielt in vielen afrikanischen Ländern eine wirklich wichtige Rolle und ist sehr präsent. Die Gemeinden schaffen Zusammenhalt, kümmern sich und geben Halt im Alltag, ganz egal um welche Religion es geht. Insgesamt habe ich das Zusammenleben zwischen Religionen bei meinen bisherigen Reisen auf dem afrikanischen Kontinent immer als sehr respektvoll und friedlich erlebt. Aber natürlich gibt es auch religiöse Konflikte auf dem Kontinent oder zum Beispiel Evangelikale, oft aus den USA, die auf dem afrikanischen Kontinent versuchen, ihren oft menschenfeindlichen Glauben zu etablieren und zum Beispiel Hass gegen homosexuelle Menschen schüren. Quasi vom genauen Gegenteil handelt diese Folge. Denn in Südafrika lebt der wohl weltweit erste schwule Imam. Er erfährt dort viel Gegenwind, aber bietet gleichzeitig vielen Menschen aus der queeren Community mit muslimischem Glauben einen sicheren Zufluchtsort. Tycho Schildbach hat sich das Ganze in Südafrika angeschaut. Ihr kennt ihn vielleicht noch aus Folge 46. Tycho ist freier Journalist und hat lange in Südafrika gelebt. Hallo Tycho, willkommen bei 55 Countries. Freut mich sehr, dass du wieder mit dabei bist.
Hallo Julian.
Wir sprechen heute über Religion in Südafrika. Vielleicht kannst du uns erstmal reinführen, welche Rolle spielt denn Religion eigentlich in Südafrika und welche Religionen gibt es da überhaupt?
Also generell gilt für Südafrika, was für die meisten afrikanischen Länder tatsächlich gilt, also dass Religion eine viel größere Rolle spielt, als wir es in Deutschland kennen. In Südafrika auch erreichen Pastoren zum Beispiel viel mehr Leute, sind viel einflussreicher. Aber was man dazu sagen muss, was wichtig ist, Südafrika ist weiterhin ein säkularer Staat. Und so ganz im Groben, du hast noch gefragt, welche Religionen es so gibt. Südafrika ist ein überwiegend christlicher Staat. Aber einmal ist das ganz interessant, das Christentum sieht dort ein bisschen anders aus, auch als wir es kennen. Also es gibt viel mehr Konfessionen, die wirklich relevant sind, wo viele Leute in den jeweiligen Kirchen sind. Und dann gibt es aber auch noch andere Religionen, die auch wirklich wichtig sind. Leben in Südafrika sehr, sehr viele Menschen mit indischem Hintergrund. Das hat zur Folge, dass der Hinduismus relativ groß ist, also unter 2% noch, aber wahrnehmbar. Das Gleiche gilt für den Islam, also es sind auch knapp unter 2% der Menschen sind muslimischen Glaubens. Und hinzu kommt noch, dass indigene Religionen auch eine relativ große Rolle spielen. Ich habe mal in den Zensus geguckt, den letzten, da hieß es, dass es fast 8% sind. Dazu muss man aber sagen, man kann nicht immer klar unterscheiden zwischen Christen und Menschen, die noch an indigene, traditionelle afrikanische Religionen glauben, sondern oft sind es so Mischformen, wo dann beides zusammenkommt. Deswegen ist eine klare Trennung nicht möglich.
Und wie läuft so das Zusammenleben zwischen den Religionen? Also aus den meisten Ländern, wo ich so bisher war, war das eigentlich relativ entspannt. Muslime und Christen und andere Religionen leben da friedlich nebeneinander. In den meisten Ländern ist das in Südafrika auch so?
Ja, also aus meiner Erfahrung heraus, auf jeden Fall. Religionen spielen eine große Rolle, aber werden auch gegenseitig respektiert und akzeptiert und irgendwie eingebunden. Was ich ganz interessant finde, sie sind aber wirklich auch viel wahrnehmbarer als in Deutschland. Also ich muss gestehen, ich habe in Deutschland nie ein Muezzin gehört. Das mag vielleicht an der einen oder anderen, in einem oder anderen Staat möglich sein, aber ich persönlich habe das nie gehört. In Südafrika ist das durchaus normal, also gerade in eher muslimisch geprägten Stadtteilen. Ich habe lange in Kapstadt gelebt, dort gibt es die auf jeden Fall. Da hört man dann auch wirklich die Muezzine, wie sie dann zum Gebet aufrufen. Das finde ich ist schon ein wirklich wahrnehmbarer Unterschied.
Das Thema Islam ist jetzt ja auch das, warum wir eigentlich sprechen, Islam in Südafrika. Du hast es schon gesagt, etwa 2% sind muslimischen Glaubens, das heißt eher eine Minderheit. Aber, wie du sagst, trotzdem wahrnehmbar. Also diese Menschen dort haben durchaus eine gewisse Subkultur dort.
Ja, auf jeden Fall. Also sie sind wahrnehmbar. Man sieht auch Moscheen. Das ist ja auch in Deutschland gar nicht so viel der Fall, dass man Moscheen wirklich sieht von außen. Die gibt es, aber die sind dann oft ein bisschen versteckt, so im Hinterhof. Da gibt es wirklich wahrnehmbar groß, also sichtbare Moscheen. Und vielleicht auch noch zu den Muslimen, was wirklich ganz interessant ist. Also in Südafrika kommen einfach viele Migrationsgeschichten und Bewegungen zusammen und das spiegelt sich eben auch in diesen Religionen wieder. Bei den Muslimen ist ganz interessant, dass die überwiegend abstammen von ehemaligen Sklaven, die von den Niederländern nach Südafrika verschleppt wurden. Die stammen aus Indonesien, teilweise glaube ich auch aus Malaysia und werden Kap Malayen im Deutschen genannt oder im Englischen Cape Malayans.
Deine Recherche hat dich zu Mohsin Hendricks geführt. Was ist das für ein Mann?
Ja, wirklich ein ganz interessanter Mann. Also einmal trägt er natürlich einen sehr, sehr interessanten Titel. Er gilt als der erste offenschwule Imam der Welt. Das hat meine Recherche auch erstmal so bestätigt. Aber er ist auch abgesehen von diesem Titel ein spannender Mann mit einer spannenden Geschichte. Also er kommt selber aus einer religiösen muslimischen Familie, kommt auch aus Kapstadt und hat schon mit 18 Jahren für sich entschieden, er will gerne Imam werden. Und ja, das ist dann als schwuler Mann gar nicht so einfach. Zu der Zeit, das hat er mir dann erzählt, war er sich da vielleicht noch gar nicht so sicher. Also er hat tatsächlich sogar eine Frau geheiratet und hat gesagt, eigentlich will er dem eine Chance geben. Er will mal ausprobieren, ob das vielleicht mit einer Frau auch in Ordnung sein kann. Ich glaube, er hat das Schwulsein, die Homosexualität noch gar nicht so an sich herangelassen. Und ja, der Hintergrund ist natürlich auch, er hat früh gewusst, ich will Imam werden. Und in seinem Kontext war es undenkbar, als Mann ohne Ehefrau Imam zu werden. Und das hat ihn da auch angetrieben, wie er mir erzählt hat.
Und jetzt hat er eine Gemeinde aufgebaut. Wie kommen er und seine Gemeinde denn an in Südafrika?
Also er ist immer im Gespräch ganz, also er muss dann immer lachen und hat so ein verschmitztes Lächeln. Und die Wahrheit ist aber, ehrlich gesagt, haben die schon sehr, sehr viel Gegenwind. Und das ist nicht einfach. Ich kann vielleicht so ein paar Beispiele nennen, wo er wirklich auf große Hürden gestoßen ist. Gerade als er sich geoutet hat als homosexuell, das war 1996 schon, also wirklich, wirklich früh, hat er an einer Kapstädter Moschee gearbeitet. Er hat sich in einem Zeitungsinterview geoutet und dieses Interview erschien am Wochenende, am Montag war sein Job los. Und er war darüber sehr, sehr erstaunt, weil er seiner Meinung nach an einer recht progressiven, sehr liberalen Moschee gearbeitet hat, aber das war dann doch ein Schritt, den sie da nicht gehen wollten, einen offen schwulen Mann in ihrer Moschee anzustellen. Und dann auch, wo es wirklich formell, also wo er hat dann wirklich auch einen formellen Widerstand gespürt, als der sogenannte muslimische Justizrat in Kapstadt eine Fatwa ausgesprochen hat. Das ist so ein Rechtsgutachten, wo sie ihn wirklich öffentlich verurteilt haben als jemand, der nicht dem Islam entspricht und der Propaganda betreiben würde. Auch wenn ihn vielleicht diese Wahrnehmung oder dieses Urteil im Inhalt nicht so sehr überrascht, das hat ihn schon getroffen, dass es nochmal so äußert, nochmal so nach außen getragen wird. Ja, das waren so Punkte, die für ihn, glaube ich, sehr prägend waren. Das hat er mir so auch erzählt. Und generell im Alltag, andere Gemeinden beäugen ihn und sind auch oft eher so feindlich gesinnt. Ich habe mich da auch mal umgeschaut, tatsächlich in einem muslimischen Stadtteil, der ist recht bekannt, im Stadtzentrum von Kapstadt. Das ist wohl der älteste muslimische Stadtteil in Südafrika. Und habe da mich mal umgehört, was die so über ihn denken, wenn sie von ihm gehört haben oder generell von der Idee eines schwulen Imams. Und an diesem Nachmittag habe ich wirklich einige Leute auf der Straße dazu gesprochen und nicht eine einzige Person hat mir gesagt, sie können das nachvollziehen oder sie finden das vielleicht gut oder irgendwie begrüßenswert.
Imam Muhsin, I have heard of him, yes. Nowhere in the Quran says there should be like somebody who is on a gay side to lead the people. It's not right.
You can be who you are. Your feelings is yours. You might have been born with it, but when two people get together of the same sex and do what they should not be doing, then it becomes haram, which means it's not allowed by Islam.
So No. We don't agree with that. You call me saint. I almost go there. But don't believe what that imam told you. He's talking nonsense.
Das hat sich da dann auch mir gegenüber gezeigt, dass da viel, viel Skepsis im besten Fall herrscht oder wirklich Ablehnung. Ja.
Vielleicht lohnt es sich da nochmal einen Schritt zurückzugehen. Welche Rechte haben denn eigentlich Homosexuelle in Südafrika? Also klischeehaft könnte man ja sagen, auf dem afrikanischen Kontinent relativ wenig, aber Südafrika ist da ja eigentlich doch relativ weit, oder nicht?
Ja, du hast absolut recht. Also Südafrika ist da eigentlich fast verwirrend, wenn ich mir meine Recherche angucke und dann aber auch angucke, was eigentlich auf dem Papier steht. Also du hast in Südafrika in der Gesetzgebung eine extrem fortschrittliche, liberale Gesetzgebung. Tatsächlich war Südafrika das erste Land der Welt, das 1996 die Diskriminierung aufgrund der sexuellen Orientierung verboten hat. Das würde man vielleicht gar nicht so vermuten, dass dieser Schritt in Südafrika gegangen wurde. Die gleichgeschlechtliche Ehe wurde schon 2006 eingeführt und Deutschland folgte 2017. Das ist schon nochmal eine ganz andere Hausnummer. Auch gerade in Kapstadt, im Stadtzentrum, in urbanen Gegenden generell sieht man tatsächlich auch Menschen, die offen, also man sieht schwule Paare oder homosexuelle Paare in der Öffentlichkeit. Also das ist wirklich auch ein Bild, das dem Alltag entspricht, auf der einen Seite. Aber auf der anderen Seite hast du dann diese Extreme, dass Menschen Doppelleben führen. Es gibt fürchterliche Statistiken. Ich habe mit einer Nachrichtenplattform mich ausgetauscht, die Morde und Suizide unter queeren Südafrikanern und Südafrikanerinnen dokumentieren und die haben seit 2020 60 Morde und Suizide gezählt. Und das sind nur die Fälle, von denen sie wissen. Das wird deutlich mehr geben. Und das ist eben die andere Seite und das ist auch die Realität. Und gerade in der muslimischen Gemeinde, mit der ich mich dann auseinandergesetzt habe, wo ich auch mit Leuten gesprochen habe, dort leben die queeren Menschen wirklich vielfach ein Doppelleben, leben im Geheimen und können sich dann eben auch nur an Orten wirklich austauschen und sie selber sein, wie in dieser Moschee von Muhsin Hendricks.
Dann erzähl doch mal, was haben dir denn die Leute erzählt, die diese Gemeinde besuchen? Was gibt diese Gemeinde diesen Menschen denn dann zurück?
Es gab so einen Moment, der eine Frage ganz gut beantwortet. Das war, als ich in die Moschee reingekommen bin, da war der Imam, Muhsin Hendricks, war noch in seiner Wohnung, die oben drüber ist, und hat sich noch vorbereitet. Und ich habe mich so ein bisschen umgeguckt und auch mit ein paar Leuten gesprochen. Und der erste Mann, den ich angesprochen habe, der war also wirklich sehr jung. Ich würde ihn auf 20 Jahre schätzen. Saß da auf dem Stuhl und ich habe mit ihm gesprochen. Er war extrem nervös. Und als er mich dann und mein Aufnahmegerät gesehen hat, er hat aber sich dann eingelassen auf das Gespräch unter der Voraussetzung, dass ich seinen Namen nicht nenne. Und er sagte, seine Familie würde ihn ermorden oder verprügeln, wenn sie wüssten, dass er hier ist. Und dennoch entscheidet er sich, jeden Freitag in diese Moschee zu gehen oder auf jeden Fall an vielen Freitagen. Und ich glaube, das macht schon deutlich, was das für eine Rolle spielt, also wie wichtig diese Moschee für ihn ist. Weil er selber sein, er ist Muslim, er will Muslim sein, aber er ist eben auch schwul. Und ja, also für mich fast unvorstellbar. Und das fand ich sehr, sehr eindrucksvoll, das Gespräch mit ihm.
Und also was passiert dann in dieser Gemeinde, in dieser Moschee? Wird dann nur gebetet oder wird dann sozusagen aufgrund der besonderen Umstände auch bietet diese Gemeinde auch noch mehr an für die Leute sozusagen?
Also die Gemeinde ist tatsächlich in vielerlei Hinsicht extrem wichtig für die Leute. Zum einen können sie ihrem Glauben nachgehen, so wie es auch ihre eigene Familie tut und ihre Verwandtschaft, ihre Freunde. Aber eben, sie können es in einem Rahmen tun, wo sie sich nicht verstecken müssen. Und das heißt wirklich, dieses Freitagsgebet ist ein bisschen anders als in anderen Moscheen in Details. Aber es ist weiterhin ein Freitagsgebet. Man kennt das Ritual, mit dem, wo sich die Gläubigen knien auf den Teppich. Also dieses Gebet findet statt und das ist, glaube ich, für viele dort sehr, sehr wichtig. Aber gleichzeitig ist es auch ein Ort, wo sie sich austauschen können, wo sie spüren, sie sind nicht allein. Und das haben sie mir immer wieder gesagt. Das ist ein Ort, der ihnen so viel gibt. Und gleichzeitig haben sie eben auch diesen Imam, der ihnen gut zuspricht, der ihnen Rat gibt und dem sie sich anvertrauen können. Und das ist auch extrem wertvoll, wenn man sonst ja immer ein Geheimnis mit sich trägt und darüber nicht sprechen kann. Ja, und also was ich auch ganz schön fand, nach dem Freitagsgebet und der Predigt essen sie dann zusammen. Also der Imam kocht dann immer, es war wirklich ganz toll, als ich da war. Der Tisch war dann voll gedeckt mit großen und kleinen Schüsseln und es gab Safranreis und buntes Gemüse und noch eingelegtes Gemüse und Hühnchen also es war irgendwie ein bunter Tisch und alle saßen zusammen und da gab es auch so einen Moment, der mir irgendwie in Erinnerung bleibt. Ich habe davor mit einer Frau gesprochen, die ist so, ich würde sagen Mitte 50. Sie leitet ein eigenes Unternehmen, ist sehr erfolgreich und meint trotzdem, dass sie ein Doppelleben führt. Sie kann in ihrem Umfeld nicht sagen, dass sie mit einer Frau zusammenlebt. Und sie sagt jeden Freitag, ne, dass dieses Gebet findet am Mittag statt und sie essen dann noch ein bisschen nachmittags. Das ist ein normaler Arbeitstag. Für sie ist ganz klar, an diesem Freitag ist sie dann dort und Sie hat mir im Gespräch gesagt, wenn es diese Moschee nicht gäbe, dann wüsste sie nicht, ob es sie noch geben würde. Und damit hat sie wirklich ganz klar gesagt, also sie hat da mit den möglichen Suizid impliziert. Und diese Frau, die mir sowas sagt, ich habe sie danach gesehen am Essenstisch, wie sie mit ihrer Sitznachbarin da saß und einfach so gelöst und irgendwie angeregt sich unterhalten hat. Und da, ja, das war irgendwie eindrucksvoll und auch schön zu sehen, ja.
Und wie, glaubst du, geht's da jetzt weiter oder wie stellen sich der Imam und die Gemeinde denn die Zukunft vor? Weil dieses Doppelleben ist ja unglaublich anstrengend. Versuchen die auch in irgendeiner Form Aufmerksamkeit zu generieren und das Thema Islam und Homosexualität irgendwie zu normalisieren, also die Kombination aus beiden?
Also ich glaube, das findet auf zwei Ebenen statt. Einmal allein der Fakt, dass es diese Moschee gibt und auch in der muslimischen Gemeinschaft zumindest, allein, dass es diese muslimische Gemeinschaft gibt und Menschen darüber wissen, dass es die gibt, ich glaube, das ändert schon im Denken einiger etwas. Es ist vielleicht ein kleiner Anstoß. Und das andere ist, dass Muhsin Hendricks ja nicht nur Imam ist, sondern er ist auch Aktivist. Ich glaube, der Titel trifft es ganz gut. Also er organisiert Konferenzen, er spricht auf Konferenzen, er leitet auch oder lehrt Imame auf dem afrikanischen Kontinent in vielen verschiedenen Ländern, denen er seine Botschaft mitgibt. Der Islam ist für alle da. Und ich glaube, dass das schon auch in kleinen Babyschritten schon etwas verändert. Und da gibt es eine ganz schöne Anekdote, die er mir erzählt hat. Also er wurde, als er sich in seiner Moschee 1996 geoutet hat, wurde er gefeuert. Er hat seinen Job verloren. Beziehungsweise er wurde dazu gedrängt, zu kündigen. Und er hat das dann auch getan. Und diese Moschee hat sich dann, er meinte 16 Jahre später, diese Moschee hat sich dann bei ihm entschuldigt, beziehungsweise in der Predigt haben sie gesagt, wir entschuldigen uns und wir müssen vielleicht auch nochmal darüber nachdenken, wie wir über Homosexuelle nachdenken und haben sich sehr kritisch mit der eigenen Homophobie befasst. Und das ist eine Ausnahme, aber das ist schon ein gewaltiger Schritt und ich glaube, das zeigt, dass seine Mission da an der einen oder anderen Stelle